Wie ist das denn mit Pitches? Ich weiß jetzt, dass einige Komponisten im Werbebereich als auch in der Filmmusik an Pitches teilnehmen. Wie ist das bei dir so prozentual verteilt? Sagst du, ja, Pitches mache ich jetzt gar nicht mehr, er sollte mich buchen, oder ist das doch sehr stark jetzt in dieser Branche drin?
Also in meinem persönlichen Umfeld, beruflichen Umfeld, kommt das eher selten vor. Und da muss man natürlich auch abwägen, ist ein Pitch mit bestehendem Material, was man als Demo präsentiert, also kuratiert auf ein Projekt bezogen, oder bedeutet ein Pitch spezifisch eigene Musik neu zu schreiben? Mhm. Das kommt wirklich selten vor, ehrlich gesagt. Das ist im Werbebereich vielleicht ein bisschen anders, aber es gehört dazu. Ich finde es total wichtig, dass man darauf achtet, dass da gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Und zwar, also es geht nicht darum, damit eine volle Gage zu bekommen, aber die Produzenten, sei es Werbung oder Filme, müssen sich schon im Klaren darüber sein, dass es irgendwie vergütet werden muss. Mhm. Was ja ein grundsätzliches Problem ist, was an der Dynamik nicht nachlässt, sondern eher zunimmt, ist, dass da so eine gewisse, finde ich, Entwertung stattfindet, was dem Produktionsprozess angeht. Also ja, die Auftraggeber denken immer weniger, was ist denn eigentlich, was werden für Mittel benötigt, um Musik herzustellen? Ich rede jetzt nicht vom Schreiben. Das Schreiben ist davon losgelöst. Sondern was kostet das, Musik herzustellen? Mhm. Home für Studio, Equipment, klar, jeder kann mit einem MacBook Pro heutzutage fein arbeiten, ist gar kein Problem. Aber man muss stetig dagegen wirken, dass es okay ist, dass angenommen wird, dass es aus der heißen Luft kommt und nichts kostet und nur weil es jetzt irgendwie digital ist alles, für ein Apfel und ein Ei zu kriegen ist.
Da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt, du hast vorhin gesagt, in den letzten 5 Jahren hat sich viel geändert. Ja. Und das ist ja eine Sache davon.
Ja, total. Also es quantitativ wird sehr, sehr viel mehr produziert. Quantitativ sind aber auch sehr, sehr viel mehr Komponistinnen unterwegs, national wie international. Mhm. Ganz wichtig und super finde ich die Entwicklung, dass mehr Komponistinnen am Start sind. Das ist in unserer Branche, in unserem Gewerk so unglaublich unterrepräsentiert. Da gibt es Studien von der Europäischen Filmakademie, da wird einem wirklich schlecht, wenn man sich das anguckt. Und das finde ich eine tolle Entwicklung, aber insgesamt ist die Quantität an Menschen, die diesen Beruf ausüben wollen, halt stark gestiegen. Und dadurch wird es nicht leichter, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, um Aufträge zu bekommen. Und der Wettbewerb ist ja noch härter geworden. Hm.
Glaubst du, dass einige Leute vielleicht mit falschen Vorstellungen oder Wünschen in dieser Branche starten? So nach Motto, das ist ja die coole Medienbranche und nachher merken, ja, also man ist jetzt aber nicht dauernd an irgendwelchen Glitzer-Sets, sondern das ist auch Büroarbeit und es ist einfach viel, viel Handwerk.
Ja, also ich absolut. Ich glaube auch, dass die Grenzen echt verschwimmen. Also wenn man heutzutage auf dem Telefon, auf Instagram guckt, sich morgens beim Kaffee reinzieht, wie Hans Zimmer in seinem Studio Dune scored, da ist die Diskrepanz natürlich relativ hoch, dann Reality-Check zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man eine gesunde Einstellung dazu hat und eine gewisse Demut an den Tag legt, dass es eben nicht nur darum geht, gut als Musiker zu sein, um schreiben zu können, sondern es geht um ganz wichtig People Skills, also Kommunikation zu lernen, das ist ja, das lernt man ja nie aus, aber das ist für mich wirklich das A und O, dass man, und das muss man natürlich auch einfordern von den Leuten, mit denen man arbeitet, aber dass man gut, offen, sympathisch, aber auch auf eine gewisse Weise straight kommunizieren kann. Dann kommt das ganze Technische dazu, was ein super begeisterndes Feld ist, was super im Weg stehen kann, gute Musik zu machen. Insofern, ja, manchmal können es auch falsche Erwartungen sein, absolut. Also man darf vor allen Dingen nicht erwarten, dass man mit so einem Kaltstart, das gibt's sicherlich selten mal und in Einzelfällen, aber eine wirtschaftliche Belastbarkeit da reinkriegt, dass man mit so einem Kaltstart innerhalb von 2-3 Jahren sagt, alles ist cool. Und das hat auch damit zu tun, dass die Auswertungswege von dem Content, den man kreiert, natürlich maßgeblich andere sind durch Streaming heutzutage. Früher bezog sich das, ne, auf Kino und TV, terrestrisch. Und heute kommen die Mediatheken dazu und die Streamer. Und das ist zwar alles im Fluss, dass sich das entwickelt und neu verteilt wird, aber das ist ja alles andere als gut geklärt jetzt, wie die Urheber entlohnt werden für ihre, für ihre Werke, die benutzt werden, und zwar benutzt werden, während die Streaming-Anbieter gigantische Summen, also sei es egal, ob YouTube oder Netflix, durch Werbung generieren. Und das ist halt ein Ungleichgewicht, wie bei Spotify in der Musikbranche, das behoben werden muss, und das ist aber noch nicht behoben. Mhm. Das heißt, die Kapitalströme müssen irgendwie irgendwo herkommen, aber da kommen sie noch nicht her.
Wie ist das denn bei Amazon Prime oder Netflix, gerade jetzt, wo du ja für Netflix geschrieben hast, war das denn die erste Netflix-Produktion, die du gemacht hast?
Ja, das ist immer eine Definitionsfrage, ob das Auftragsprodukt, ähnlich wie bei den Fernsehsendern, ob das Auftragsproduktionen sind oder Co-Produktionen oder insofern kann ich das nicht so klar beantworten.
Okay. Wie ist das denn da GEMA-technisch? Ich weiß ja nicht, ob die Zahlen oder wie viel, die Frage ist immer, wovon hängt das ab? Weil man ja bei einem Fernsehsender wie ZDF weiß, okay, das ist da ausgestrahlt worden. Wie viele Leute geguckt haben, ist ja unerheblich. Mhm. Aber man weiß ja, es ist da ausgestrahlt worden. Bei der Mediathek ist es wieder was anderes. Das ist wieder Video on Demand. Und bei Netflix ist es ja ausschließlich Video on Demand. Und da kann man ja gar nicht sagen, man könnte sagen, es haben so und so viele Leute geguckt, werden sie aber nicht machen. Ich weiß nicht, ob die eine Ausschüttung machen, abhängig davon, wie lang das bei denen zur Verfügung steht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann da keine klare Antwort drauf geben. Okay. Können die wenigsten.
Ja.
Weil da zwei Sachen problematisch sind. Erstens, es gibt, das meinte ich vorhin, mit alles ist im Fluss, und die europäische Gesetzgebung zum Urheberrechtsschutz und zur Auswertung ist ja gerade im vollen Gange, dass da neue Rahmenverträge geschlossen werden. Also YouTube versus GEMA ist ja eine allseits bekannte Auseinandersetzung rechtlicher Natur. Da sind jetzt neue Rahmenverträge meiner Meinung nach geschlossen worden, aber da geht es um Pauschalvergütung und nicht wie im Fernsehen einen Minutenwert, der klar definiert ist. Und ich sehe das einfach so, dass Content, der auf Netflix gestreamt wird, je nach Nutzungsdauer, also wie viele Stunden das gestreamt wird, dann Royalties generiert. Aber ich kann weder einen Schlüssel nennen, noch irgendeine Logik dahinter erkennen. Mhm. Und Netflix veröffentlicht ja auch keine, Amazon auch nicht, keine genauen Zahlen. Das sind kann man irgendwie über Flix Patrol sich ein bisschen angucken. Aber ob das stimmt, weiß ja keiner.
Bestimmt.
Was stimmt, ist, dass wenn es um massive weltweite Hits geht, ähnlich wie bei Spotify, da dann wirklich Geld mit generiert wird. Aber bei lokalen Content ist das, glaube ich, noch zu vernachlässigen. Ist eine Vermutung. Ich kann da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Ja, bei den Produktionen gibt es ja meistens dann Budget, wo gesagt wird, so, das ist da das Budget oder du hast es verhandelt und davon musst du aber alles bezahlen. Ne? Das heißt, du musst ja im Vorfeld schon mal Gedanken machen, okay, brauche ich jetzt ein Orchester? Ist es eher so, dass du angefragt wirst und dann schlägst du ein Budget vor oder sagen die, pass mal auf, Florian, wir haben das und das Budget, kannst du damit was Anständiges machen?
Stark filmabhängig. Mhm. Und auch genreabhängig. Also es gibt natürlich immer gedanklich die Unterteilung zwischen Honorarnote, die meine Arbeit, sowie, sag ich mal, softe Faktoren wie Studiomusiker, Studiokosten abdecken. Aber es ist ja auch ziemlich schnell zu erkennen, wenn ein Film eine, sag ich mal, eine Komplexität bietet, wo man sagt, okay, wir einigen uns jetzt hier drauf, dass wir ein Orchester aufnehmen, dann ist ja völlig klar, dass das nicht aus der Honorarnote bezahlt werden kann und auch nicht bezahlt werden sollte. Mhm. Ich weiß, dass die Versuchung vielleicht auch groß ist, zu sagen, okay, ich mache das jetzt so, ich produziere das jetzt so gut, wie es irgendwie geht, und ich gebe meine ganze Kohle für eine Aufnahme aus. Und dann bringt mir das den nächsten Job und so. Mhm. Das macht jeder mal und das ist auch völlig okay, aber das ist so funktioniert, also sollte das nicht funktionieren, gerade heutzutage muss man, und damit komme ich wieder auf diesen Entwertungsgedanken zum Herstellen von Musik zurück, muss man wirklich, wenn es um die, man redet ja immer mit Regie oder Produzenten darüber, was wollen wir denn machen? Mhm. Es gibt, glaube ich, die wenigsten, kenne ich auch, aber wenige Beispiele, wo man sich einmal kurz am Telefon Hallo sagt und dann, ja, ich schreibe mal kurz die Musik und dann melde ich mich in 3 Wochen wieder, sondern das ist ja ein künstlerischer Prozess, der besprochen wird. Und wenn dann klar ist, dass wir Ensembleaufnahmen brauchen, dann steht der Produzent in der Verantwortung zu sagen, was möglich ist. Und da muss man kreativ miteinander in Austausch gehen. Wo kann man aufnehmen? Das sind ja wesentlich mehr Möglichkeiten als früher zum Beispiel. Wie viel Spieler brauchen wir? Kann das ein Hybrid sein? Muss das unbedingt ein großes Orchester sein? Wer mischt das? Wo gibt es Filmfördereffekte, die man zum Beispiel geltend machen kann? Und ja, also es gibt seltenst so eine Schablone, die man ansetzen kann.
Hm. War das dann auch mal so, dass man sich eigentlich geeinigt hatte und dann hast du gemerkt, so, jetzt habe ich neue Filmszene bekommen. Das ist ja auch immer so ein fließender oder iterativer Prozess. Man kriegt ja oft nicht den Schnitt. Also manchmal ist es der Picture Lock und du hast nur 2 Wochen Zeit, aber manchmal merkt man auf einmal mittendrin, Regie, die Editoren, wer auch immer, ach, da müssen wir noch was ändern, dass du dann auch merkst, okay, jetzt bräuchten wir aber doch ein paar andere Instrumente. Es muss ja nicht gleich das ganze große Orchester sein. Du sagst, pass mal auf, Peter, Thomas, wenn ich das jetzt nochmal genau so machen sollte, dass wir hier wirklich den gewünschten Effekt erzielen, dann müssten wir da nochmal die und die Instrumente aufnehmen. Mhm. Hätte aber nochmal einen Kostenfaktor von so und so viel Euro.
Das gibt's immer. Ja. Also ich finde, so eine Produktion ist ja auch immer im Fluss. Und die wenigsten können, glaube ich, genau, oder man kann, glaube ich, nicht genau abschätzen, was jetzt wirklich die optimalste Lösung ist. Hm. Und wenn sich dann Gegebenheiten auftun, wo man sagt, okay, wir brauchen hier aber eine Tuba und eine Trompete, dann muss man abwägen, ist das im normalen Bereich abgedeckt mit der Honorarnote oder spricht man mit den Verantwortlichen darüber? Und da ist man natürlich sehr stark davon abhängig, mit wem man gerade arbeitet. Und es gibt Leute, die sind dafür offen und andere nicht. Und dann muss man das verhandeln. Mhm.
KI ist jetzt gerade eine, ich weiß nicht, ob es eine große Sache ist, aber jetzt seit, ich glaube, 1-2 Jahren immer mehr am Eintrudeln in verschiedene Bereiche. Ich habe da jetzt eigentlich gar keine Angst vor, aber inwieweit kannst du für dich KI schon irgendwie einsetzen? Gibt es da schon irgendwelche Bereiche?
Ja, massiv. Ich finde es auch total super, also im Großen und Ganzen. Ich meine, wir haben KI-gestützte Mixing-Tools. Ja. Ozone als Beispiel, Isotope Ozone, dieser Mastering AI-Assistent. Da steckt ganz viel unter der Haube, also Mastering-Tools, Audio-Restauration und so weiter und so fort. Komposition bestimmt auch schon. Ich bin da relativ entspannt, was Kompositionstools AI-mäßig angeht. Was mir Sorge bereitet, ist, dass keine rechtliche Grundlage, keine Regulierung da ist, die Unternehmen wie Google zum Beispiel sagt, ihr könnt euren KI-Algorithmus nicht mit den Werken von Florian Tesla füttern, weil ihr dafür keine Erlaubnis habt. Ich gehe mal, weiß nicht, ob die es jetzt machen, aber lass mal Beethoven sein. Dieses Füttern der KI mit urheberrechtlich geschützten Sachen, bei Beethoven ist das nicht mehr der Fall, aber bei mir wäre das so, das finde ich einen ganz schön komischen Gedanken und ist so unreguliert. Und da stellt sich dann halt die Frage, inwiefern man nach hinten raus denn überhaupt noch eine rechtliche Grundlage hat, über seinen eigenen Content zu verfügen. Und was jetzt so die Komposition für Filme angeht, ich bin der Meinung, dass so diese menschlichen Faktoren auch das gleiche wie die Frage, lässt man so ein Mockup mit dem Orchester Mockup sein, klingt doch super.
Ja.
Oder nimmt man es nochmal auf? Ich glaube, dieser menschliche Faktor, der ein singuläres Werk entstehen lässt, mit schiefgespielten Noten, mit Raumgeräuschen, aber mit einer eigenen persönlichen DNA, das wird Bestand haben. Aber es gibt sicherlich auch visuelle Filmformate, die das gar nicht brauchen.
Ja.
Und da da wird auch menschliche Arbeitskraft ersetzt werden.
Ich finde das interessant, wo du sagst, die menschliche DNA, weil es jetzt zum Beispiel auch Tools gibt, die zum Beispiel Videos, also YouTube-Videos selber erstellen.
Mhm.
Und da frage ich mich mal, was will ich denn mit denen? Natürlich kann ich jetzt irgendein Video sehen, was mir jetzt vielleicht zeigt, wie repariere ich eine Waschmaschine. Aber viele Videos, die gucke ich mir doch an, weil da eine Person dahinter ist, mit der Persönlichkeit, wenn die jetzt auch noch irgendwie animiert wäre, weiß ich nicht, ob ich mir das noch angucke. Und dasselbe ist ja, natürlich kann ich hingehen und kann sagen, ich kann mir irgendwie Filmmusik kreieren lassen. Teilweise gibt es ja schon Ergebnisse, die okay sind.
Ja.
Aber da fehlt natürlich doch noch diese DNA. Und ich frage mich auch, ob ein Regisseur, also ein ernsthafter Regisseur, der Budget dafür hätte und das auch gerne ausgibt, ob der wirklich sagt, ja, ich lasse das einer KI machen. Ich glaube, im Endeffekt hat er doch Bock, mit einem Komponisten zusammenzuarbeiten und zu sagen, hier, Florian, geile Idee, du konntest jetzt wirklich dem Film nochmal eine andere Dimension geben, weil du das nochmal anders siehst oder interpretierst. Also ich glaube, da ist erstmal keine Gefahr, dass in einem Jahr die Komponisten arbeitslos sind.
Nee, aber also KI wird ein unerlässlicher Bestandteil des Prozesses immer mehr werden.
Mhm.
Und das sollten wir auch echt umarmen, weil ich glaube, da können richtig geile Sachen mit raus entstehen und das ist ein Mehrwert für uns, aber die rechtliche Grundlage muss schon da sein und nochmal, es muss ja irgendwie umgesetzt werden, es muss irgendwie, ja. Es muss aufgenommen werden, es muss performt werden und jede Performance ist eine Interpretation von etwas und das macht es ja so unendlich spannend, Musik zu machen.
Mhm.
Wie wird's interpretiert, wer spielt das und das, also ist meine eigene emotionale Response zu solchen Sample Libraries ist beschränkt.
Ja.
sagen wir mal so. Aber es ist das Tool, um den Weg zu beschreiten. Und es gibt auch Produktionen, wo sowas völlig valide ist und auch einen super emotionalen Effekt erzielt. Also nicht falsch verstehen. Ich beziehe mich jetzt spezifisch auf die Orchesterproduktion, wo wir ja wissen, das wird ersetzt.
Mhm.
Wenn es ein elektronischen Score gibt, wo Streicherlinien drin sein sollen, mal ganz blöd ausgedrückt, dann ist es völlig okay, auch emotional völlig gut, Sample zu benutzen, keine Frage.
Das war die 5. von 11 Folgen. In der 6. Folge geht es um die Netflix-Serie Bonn und kreatives Schreiben. Und wenn du für dein Orchester-Template die perfekte Balance haben möchtest, dann sichert dir jetzt noch den Orchester-Guide mit 25% Rabatt. Den Code, den siehst du hier eingeblendet oder in der Beschreibung, der gilt noch bis heute, den 8. März 2024. Wenn du das Ganze jetzt aber später siehst, dann kannst du mit dem anderen Code immer noch 10% nutzen und das immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao!